Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Nadine Reuter vom Lysatra Books Verlag. Ich habe euch hier mitgebracht die Denise Valentin. Die liest jetzt aus ihrem Debütroman Wildes Erbe. Lys, Wildes Erbe, sorry. Viel Spaß.
Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe für die Lesung einen Abschnitt aus dem Roman gewählt, der im zweiten Kapitel beginnt und im dritten endet. Das spoilert allerdings noch nicht allzu sehr, also keine Sorge. Damit ihr allerdings ein bisschen besser hineinfindet, möchte ich kurz noch ein paar Worte sagen, was davor passiert ist. Zu Beginn des Buches treffen wir Lys in einem aufgewühlten Zustand an. Sie ist fast ein Jahr auf der Suche nach ihren Brüdern Kirun und Raven. Es war ein Jahr der Hoffnung und auch der wiederkehrenden Enttäuschung für sie. Und auch gerade ist wieder eine Spur nach ihren Brüdern ins Leere verlaufen, womit jetzt die 17-Jährige zurechtkommen muss. Sie bewältigt das allerdings recht tapfer und schöpft viel Kraft aus ihren Erinnerungen und der Liebe zu ihrer Familie. Als sie dann allerdings erfährt, dass ihre verstorbene Mutter eine Nymphe war, überschlagen sich die Ereignisse. Nach anfänglichen Zweifeln begreift sie das Ausmaß dieser Wahrheit. Soll jetzt plötzlich halb Mensch und halb Nymphe sein, ein Mischwesen quasi, was auch wiederum neue Bedrohungen auf den Plan ruft und auch den Tod ihres Vaters und das Verschwinden ihrer Brüder erscheint mit diesem Wissen in einem neuen Licht. In diese Situation hinein erhält sie jetzt einen neuen Hinweis auf den Verbleib ihrer Brüder, dem sie dann etwas zu überstürzt folgt. Und an der Stelle steigen wir dann jetzt ein und begleiten sie ein kleines Stück. Je tiefer der Weg mich in den Wald hineinführte, desto fester hüllte mich die Nacht in ihr pechschwarzes Gewand. Um mich herum glich ein Baum dem nächsten. Und das Mondlicht drang nur noch vereinzelt durch die dichten Baumkronen hinab zum Waldboden. Nun verstand ich, warum die Gevatterin geraten hatte, mit der Suche bis zum nächsten Tag zu warten. Aber für diese Erkenntnis war es zu spät. Meine Ungeduld hatte mich mitten in der Nacht in den Wald getrieben. Jetzt musste ich das Beste aus der Situation machen. Ratlos wanderte mein Blick durch das dichte Unterholz. Vielleicht war es klug, wenn ich mich niederließ und auf die Dämmerung wartete. Während ich darüber nachsann, vernahm ich Stimmen und wandte mich unvermittelt in ihre Richtung. Zwischen den Bäumen entdeckte ich in einiger Entfernung den Schein brennender Fackeln. Sie zeigten die Umrisse zweier Pferde und etwa eine Handvoll Gestalten, welche sich auf dem Waldweg aus östlicher Richtung näherten. Vor Aufregung schlug mir das Herz bis zum Hals. Sollte es am Ende so einfach sein, würde ich Kirun und Revan gleich gegenüberstehen? Die Lichter kamen näher. Gedämpftes Männerlachen drang durch den Wald. Trotz Euphorie mahnte ich mich zur Vorsicht und suchte nahe dem Weg Deckung im Unterholz. Das ermöglichte mir einen gefahrlosen Blick auf den sich nähernden Trupp, ohne selbst gesehen zu werden. Thorgal, pack die Kleine nicht so hart an. Mit Blutergüssen bringt sie nur die Hälfte an Silber, brüllte eine dunkle Stimme, gefolgt von mehrstimmigem Gelächter. Keine Sorge, Benga, ich bin ganz zärtlich zu ihr, grüllte der Angesprochene zurück und der markerschütternde Schrei einer Frau durchdrang den Wald. Mir gefror das Blut in den Adern. Das waren nicht meine Brüder. Ich schob mich lautlos hinter einen Baumstamm und spähte durch das dichte Gestrüpp. Die hünenhaften Gestalten waren wenige Schritte entfernt. Der Schein der Fackeln offenbarte nun vollends ihre Körper und was ich sah, ließ mich zu Stein erstarren. Sie trugen Kettenhemden, Waffen und derbes Leder an Armen und Beinen. Das mussten Vykaner sein. Jene finsteren Barbaren, die Männer und Frauen verschleppten, um sie jenseits des Eismeeres in ihren Siedlungen als Sklaven zu halten. Mit stapfenden Schritten zogen die ersten Stiefelpaare vorüber. Die Hünen sondierten wachsam die Umgebung. Ich zog meine Kapuze ins Gesicht und betete stumm zu Hespia, dass mein Versteck unentdeckt blieb. Weitere Stiefelpaare passierten den Weg. Dann Pferdehufe. Dazwischen ein nacktes Paar Beine, welches mehr geschliffen wurde, als dass sie von alleine liefen. Ich erkannte die erschöpfte Gestalt eines jungen Mädchens, das einer der bärtigen Riesen mit sich schleppte. Ihr Kopf hing müde zur Seite und ihre Erscheinung wirkte mitgenommen. Das Wissen um ihre Misere legte sich wie eine schwere Eisenkette auf meine Brust. Ich konnte das Mädchen doch nicht ihrem Schicksal überlassen. Ein merkwürdiges Beben schüttelte meinen Körper. Oder bebte der Boden? Mir wurde schwindelig. Hilfesuchend stützte mich am Stamm ab. Doch auch der vibrierte und gab knarzende Geräusche von sich. Das letzte Stiefelpaar stapfte vorbei, wurde langsamer. Hatte er mich entdeckt? Oh, bitte nicht. Das Beben nahm zu, ein Ächzen zu meinen Füßen. Der Hühne sah sich wachsam um. Vor mir neigte sich der Baum und Wurzeln traten aus der Erde hervor. Benga, gib acht, rief jemand aus dem Trupp. Der Barbar rettete sich mit einem weiten Satz vor dem umstürzenden Baum und landete direkt neben mir. Hier hat sich einer versteckt. Jede Faser meines Körpers fuhr bei dem dunklen Klang der Stimme zusammen. Wieder bebte der Boden, was dem Hünen offenbar nicht geheuer war. Ich nutzte seine Unachtsamkeit zur Flucht. Bleib stehen, Bursche! Ohne zu reagieren, rannte ich weiter. Der Vykaner folgte mir. Vielleicht versteht er dich nicht, grüllte es von weiter hinten. Gelächter erklang. Irritierenderweise verstand ich jedes Wort. Gut, sie rollten das R sehr extrem. Und die Betonung der Es und As war ungewöhnlich, was die Worte in die Länge zog. Grundsätzlich sprachen sie aber keine andere Sprache. Es wirkte mehr wie ein fremder Dialekt. Stampfende Schritte hinter mir, dann eine Hand an meinem Arm. Gegenwehr war zwecklos. Mit Leichtigkeit riss mich der Hühner herum. Du sollst stehen bleiben, habe ich gesagt. Sein Griff schloss sich erbarmungslos um mein Handgelenk. Ha, was für ein schmächtiges Kerlchen, lachte er finster und zerrte mich in Richtung des wartenden Trupps. Dieser Bursche hat Ärmchen wie ein Weib. Die Feststellung rief abermals abscheuliches Gelächter bei den Wartenden hervor. Energisch stemmte ich mich gegen die Bewegung, ohne viel Erfolg. Auch so störrig wie ein Weib, grunzte er spöttisch und blieb stehen. Wollen wir doch mal sehen, ob an dir noch mehr weibisch ist. Er riss mit der freien Hand die Kapuze vom Kopf. Was zum... Erstaunen zeichnete sein Antlitz, als ich ihm mein Anblick offenbarte. Mein Knie fand ruckartig den Weg zwischen seine Beine. Ein gequältes Stöhnen. Im nächsten Moment war mein Handgelenk frei. Instinktiv wollte ich flüchten, doch er packte mich am Umhang. Mit fliegenden Fingern öffnete ich die Kordel an meiner Kehle, entledigte mich des schweren Stoffes und rannte in den Wald. Hinter mir ächzte das Unterholz. Der Hühner hatte schnaubend die Verfolgung aufgenommen. Meine Beine drohten, ihren Dienst zu verweigern, doch die Angst trieb mich vorwärts. Ziellos kämpfte ich mich durch das Dickicht, schlug Haken wie ein Kaninchen. Aber das Schnauben kam unaufhaltsam näher. Ich verfluchte Dummheit und Leichtsinn, welche mich in diese Lage gebracht hatten. So durfte es nicht mit mir enden. Bitte, bei Hespia, nicht so! Eine kräftige Pranke grub sich von hinten in mein Haar und holte mich mit einem Ruck von den Füßen. Im nächsten Moment hatte Benga mich bei der Kehle gepackt und dicht vor sein Gesicht gehoben. »Das hast du nicht umsonst getan, Weib«, knurrte er bedrohlich. Meine Beine hingen schlaff in der Luft. Seine Finger schlossen sich fester um meinen Hals. Mit den Händen umklammerte ich verzweifelt seinen Unterarm, um meine Kehle zu entlasten. Röchelnd wand ich mich, doch Bengas Griff war erbarmungslos. Aus seinen Augen stach dunkle Raserei. In der Ferne sah ich verschwommen das Licht der Fackeln. Wie konnte ich seinem Zorn standhalten? Meine Finger schmerzten von der Anstrengung. Gerade als sie aufgeben wollten, verschwand der beklemmende Druck und Benga warf mich rücklings über seine Schulter. Halb ohnmächtig realisierte ich, dass er schnellen Schrittes dem Fackellicht entgegenlief. Lautes Gegröhle empfing den siegreichen Jäger. Regungslos ließ ich das Gezerre fremder Hände über mich ergehen. Dann landete ich unsanft auf dem Rücken. Als ich die Augen aufschlug, umringten mich die bärtigen Riesen. »Was haben wir denn da? Ein Weib, das sich für einen Mann ausgibt?« knurrte einer amüsiert. Dann trat er neben Benga und legte den Arm auf dessen Schulter. »Bei dir noch alles am rechten Fleck?« Der Angesprochene zog eine ärgerliche Grimasse und richtete demonstrativ seinen Waffengurt. »Was für eine Frage, Rotgehen. Ich bin voll einsatzbereit.« »Vielleicht sollte ich mich um die kleine Kämpferin kümmern,« mischte sich ein anderer von der Seite ein. »Ich lasse mich nicht so leicht überrumpeln.« Er beugte sich mit gierigem Blick zu mir herab. »Halt, Torgal!« Bengas Griff in meinem Nacken war fest, doch nicht schmerzhaft. Der Vykaner stellte mich auf die Beine und stützte meinen zitternden Körper. »Ich habe sie eingefangen, also werde ich sie behalten.« Aus unerfindlichem Grund war ich für sein Einschreiten dankbar. Vorsichtig wagte ich, ihn anzusehen. Sein Blick war auf Rotgen und Torgal gerichtet. Ich wusste nicht viel über die Vykaner, doch herrschte bei ihnen eine strikte Rangordnung und Rotgen schien an deren Spitze zu stehen. Der Anführer nickte schroff. »Wie du willst, lass sie aber nicht entwischen. Das Kätzchen wird uns eine Menge Silber einbringen.« Er kam näher und hielt die Fackel neben mich. »Sieh dir nur dieses hübsche Gesicht und ihre zarte Haut an. Ein wirklich guter Fang«, brummte er zufrieden. Benga blickte auf mich herab und verengte die Augen. »Dahlgrim, Högdah!« Rotgen schwenkte mit einer ausladenden Armbewegung die Fackel beiseite. »Bringt das andere Mädchen her!« Die Gerufenen traten ins Fackellicht. Zwischen ihnen hing der schlaffe Leib der jungen Frau. Sie war zierlich und mochte kaum älter sein als ich. Dunkle Flecken zeichneten ihre helle Haut, doch ich ließ mir das Entsetzen über ihren grausigen Zustand nicht anmerken. Stumm wanderte mein Blick über ihre Gestalt. Ein derber Strick diente als Handfessel. Das lange blonde Haar hing ihr wild ins Gesicht. Die Kleider waren zerrissen und schmutzig. Ihre Lippen aufgesprungen. Getrocknetes Blut klebte an Wange, Nase und Kinn. Torgal trat lachend auf mich zu. »Ich hoffe, du hast ein stärkeres Gemüt. Diese kleine Metze konnte keinen gestandenen Mann ertragen«, grunzte er und angewidert das Schaudern durchlief mich. Bevor er mich berühren konnte, zog Benga mich fort. »Wir müssen weiter. Hol Grotlaff und wir setzen die Weiber auf die Pferde, dann kommen wir schneller voran.« Wenn du das Weib auf ein Pferd setzen willst, hättest du dir nicht die Mühe machen brauchen, sie einzufangen, grüllte Torgal. Willst du meine Entscheidung in Frage stellen? Benga baute sich bedrohlich vor ihm auf. Die Pferde sind mit Beute beladen, gab der andere mürrisch zu bedenken. Dann lade einen Teil der Beute um. Den Rest tragen wir. Torgal blickte zu Rotgen. Da dieser nicht widersprach, winkte der Vulkaner mit einer harschen Handbewegung ab und verschwand. Im Schein der Fackeln huschte mein Blick verstohlen über die Gesichter der Hünen. Zwischen Rotgen und dem restlichen Trupp zeichnete sich ein deutlicher Altersunterschied ab. Während die übrigen kaum 30 Winter zählten, wirkte der Anführer nahezu doppelt so alt. Die Beute war bald umgeladen und Högda buxierte das Mädchen auf eines der Pferde. Benga fasste mich um die Taille und hob mich hinter sie. Dann legte er meine Arme um sie und fesselte meine Handgelenke vor ihrem Körper mit einer rauen Schnur. Sie ist ohnmächtig, du musst sie stützen, sonst fallt ihr beide vom Pferd, brummt er und legt meine Finger um den Knauf am Sattel. Halte das Horn umfasst, ich binde dich daran fest, damit du besseren Halt hast. Der Vulkaner wickelte weitere Schnüre um meine Handgelenke und den Knauf. Und damit du nicht auf dumme Gedanken kommst? Ehe ich begriff, was er meinte, legte sich eine Schlinge um meine Kehle. Das andere Ende befestige ich an meinem Gürtel. Ein Fluchtversuch hat schmerzhafte Folgen. Er zog die Schlinge enger, wickelte das andere Seilende um seinen Unterleib und verknotete es mehrmals mit seinem Waffengürtel. Stumm ließ ich es über mich ergehen. Ich gönnte ihm die Genugtuung nicht, mich betteln oder jammern zu hören. »Los, Männer, wir ziehen weiter«, brüllte Rotgen an der Spitze des Trupps. »Nicht, dass das Schiff ohne uns ausläuft.« Wehmütig realisierte ich, dass jegliche Gelegenheit zur Flucht ungenutzt verstrichen war. Gefesselt auf dem Rücken eines Pferdes entfernte ich mich unfreiwillig von meinem Ziel. Bald würde ich als Sklavin jenseits des Eismeeres mein Dasein fristen. Die frisch aufgekeimte Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Kirun und Raven verdorrte in meinem Herzen. Mischwesen hin oder her, die damit einhergehenden Fähigkeiten funktionierten allem Anschein nach nicht auf Abruf. Benga lief schräg vor mir und führte das Pferd. Das Seil schwang locker zwischen uns. Ich kämpfte mit dem schlaffen Leib in meinen Armen. Für das Mädchen war die Bewusstlosigkeit womöglich ein Segen. Torgals widerwärtige Bemerkung ließ kaum Zweifel daran, was diese Barbaren mit ihr angestellt hatten. Um mich abzulenken, blickte ich nach oben. Zwischen den Baumkronen glühte das violette Zwielicht. Bald würde der Himmel den neuen Tag gebären. »Was willst du, Krotlaff?« vernahm ich Bengas tiefe Stimme. »Rotgen sagt, sie soll den Weg nicht sehen.« Der Vulkaner nickte. Neben mir tauchte Krotlaff mit meinem Umhang in der Hand auf. Der Hühne warf ihn über meine Schultern und zog mir die Kapuze tief ins Gesicht. Fortan sah ich nur noch den Waldweg, Bengas Stiefel und das zwischen uns schwingende Seil. Mir blieb jedoch nicht verborgen, dass wir wenig später an der Weggabelung nicht Richtung der Handelsstadt Orsa gingen, womit auch diese winzige Hoffnung auf Rettung mit der Morgendämmerung verpuffte. Unser Weg führte weiter durch den Wald. Der Tag brach an und schritt unaufhaltsam fort. Trotz eingeschränktem Sichtfeld erkannte ich die Route zum Pass über das Grenzgebirge. Schließlich hatte ich so vor gut 2 Wochen aus entgegengesetzter Richtung Orsa erreicht. Die Gegend war wenig besiedelt. Die Gevatterin hatte erzählt, dass Händler diesen Weg nach Felslandet nur selten nutzten, da im Gebirge und entlang der toten Küsten des Eismeeres keine guten Geschäfte warteten. Wer mit Narzane oder noch nördlicheren Städten in Lugard Handel trieb, bevorzugte den Seeweg, da die Gebirgspfade gen Norden dank der Vulkaner nicht sicher waren. Doch ich gab die Hoffnung nicht auf. Wenn ich einen kühlen Kopf behielt, Kräfte sparte und meine Fähigkeiten einzusetzen lernte, schaffte ich es womöglich noch unbeschadet aus dieser Sache heraus. Im besten Falle sogar gemeinsam mit dem Mädchen. Die Blonde hing schlaff in meinen Armen und ich konzentrierte mich verbissen auf jede Bewegung des Pferdes, um sie auszubalancieren. Mittlerweile war ich dem Vykaner dankbar, dass er meine Hände mit dem Sattel verbunden hatte. Die Schnüre rieben mir zwar die Handgelenke auf, doch konnte mir der hin und her wankende Körper nicht unverhofft den Halt rauben. »Wie ist dein Name?« Ich erschrak nach als endlosem Schweigen Bengas Stimme erklang. Sie war erstaunlich sanft und beinahe freundlich. »Luciana«, erwiderte ich und fluchte innerlich, dass ich nicht den falschen Namen genannt hatte. »Wie alt bist du?«
17.
Ich starrte unter der Kapuze auf Bengas Stiefel herab. Seine Schritte waren lang und kraftvoll. Kein Wunder, dass meine Flucht misslungen war. »Warum hast du dich bei Nacht im Wald herumgetrieben?« Seine Frage war nicht mehr als ein Flüstern. Vor mir begann sich das Mädchen zu regen. Ich presste meine Arme gegen ihre Seiten, damit sie mich nicht aus dem Gleichgewicht brachte. »Ich habe mich verirrt«, log ich. »Das glaube ich dir nicht. Du bist gekleidet wie ein Mann. Als ich dich gefangen habe, hast du keine Angst gezeigt, hast nicht einmal geschrien. Es war etwas in deinen Augen, was ich bei noch keinem Weib zuvor gesehen habe.« Der Körper vor mir wand sich stärker und ein leises Wimmern erklang. Lange konnte ich ihre Bewegungen nicht mehr ausgleichen. »Sie wacht auf! Ihr müsst anhalten«, zischte ich. »Erst antwortest du mir.« Seine Stimme war noch immer gedämpft, doch sie besaß eine dunklere Färbung. Ich spürte die aufgeregte Atmung des Mädchens. Ihre Arme kämpften mit aller Macht gegen die Enge meiner unfreiwilligen Umarmung und jede Bewegung zerrte schmerzhaft an meinen Fesseln. Unter meiner Kapuze hervor sah ich, wie die Finger des Mädchens grob die Mähne des Rappen packten und ihre Hacken sich in seine Flanken gruben. Im nächsten Moment bäumte sich das Pferd schrill wiehernd auf. Durch den Ruck der Bewegung glitt mir der Umhang von den Schultern. Haltsuchend pressten sich meine Schenkel gegen den Sattel. Meine Handgelenke brannten vor Schmerz, denn meine Arme hatten kaum noch Kraft, unsere beiden Körper zu halten. Voller Verzweiflung klammerten sich meine Finger am Sattelhorn fest. Indes versuchte Benga, das Pferd zu bändigen. Mit einer Hand hielt er das lederne Halfter umschlossen und zwang das aufgebrachte Tier mit den Vorderhufen auf den Boden. Seine andere Hand tätschelte den breiten Nasenrücken. »Ruhig, Benga, ruhig!« Aber es half nicht. Wieder und wieder stieg der Hengst in die Höhe und schlug gefährlich mit seinen Vorderhufen. »Pass auf!« rief ich entsetzt, doch es war zu spät. Ein Huf traf Benga am Oberarm und ließ ihn schwanken. Der Griff am Halfter löste sich und Rüker bäumte sich in voller Größe auf. Meine Schultern schrien vor Pein. »Ah, hilf mir!« presste ich hervor und hoffte, dass der Schmerz bald ein Ende hatte. Der unergründliche Ausdruck in den Augen des Vykaners verhieß nichts Gutes. Seine Hand zerrte hektisch am Waffengürtel. Das Seil. Er wollte es lösen. Nein, er musste es lösen, sonst würde ich stranguliert. Schneller als mir lieb war, ging es wieder abwärts. Mit angstgeweideten Augen sah ich, wie Benga versuchte, nach dem Halfter zu greifen. Vergebens. Kaum hatten die Vorderhufe des Hengstes den Waldboden berührt, setzte dieser zum Galopp an. Benga brachte einen glänzenden Dolch zum Vorschein. Das Seil spannte sich und ich spürte den tödlichen Zug an meiner Kehle. Ratsch! Das reißende Geräusch war pure Erlösung. Der Zug ließ nach und ich kippte hustend nach vorn gegen die andere. Rüker jagte wie der Blitz an Rotgin und Thorgal vorbei. Ich spürte, wie mit erstaunlich flinken Fingern die Schnüre gelöst wurden. »Nein, warte ich!« Der sichere Halt unter meinen Fingern verschwand und ich begann zu rutschen. Das Mädchen wandte sich erschrocken um und versuchte, nach meinem Unterarm zu fassen. konnte ihn mit den gefesselten Händen jedoch nicht ausreichend greifen. Der Waldboden kam näher. Bäume, Steine, Gestrüpp. Ich schlug mit dem Kopf gegen etwas Hartes. An Ohnmacht nahe sah ich einen zweiten Reiter dem Mädchen nachjagen. Ein Schatten stoppte neben mir, hielt meinen Kopf, redete mit mir. Dann umfing mich Dunkelheit. So, das war jetzt der Abschnitt, den ich euch gern vorlesen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht auch Interesse auf mehr geweckt. Und falls ihr das Buch lesen möchtet, ihr findet mich dann noch hier hinterm Stand, beziehungsweise auch den restlichen Nachmittag noch am Stand von Lysandra Books. Und da gibt's auch noch ein paar leckere Kekse, falls ihr vorbeikommt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.